HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV!
Meine Frau!
Wir nehmen heute auf und mit dabei ist Muchel.
Moin, moin.
Und dann noch Kai und Bones sind nicht mit dabei. Wir sind nämlich beide bei ihren Families und nächstes Mal aber mit dabei. Und ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Und wir haben heute richtig, richtig coole Themen. Ich sag einmal ganz kurz im Schnelldurchlauf, was ansteht. Wir haben natürlich am Freitag schon Beendigung der Winterpause, Dresden. Dann haben wir nächste Woche Köln, dann haben wir Pauli. Also da haben wir richtig viel zu besprechen. Dann haben wir aus ein Insider von Dresden, der mal uns eine Einschätzung gibt über Dresden, was denn da so ist. Dann haben wir natürlich noch Wechselgerüchte von unserem Verein, Wechselgerüchte von Spielern, die zu unserem Verein wechseln. Intern in unserem Verein, Stichwort neuer Vorstand, ist auch einiges los. Und dann haben wir noch ein, zwei Taktik-Sachen und Fanfragen bei Instagram, bei Discord. Also es wird eine richtig schöne Folge werden und wir grooven uns mal langsam so ein bisschen wieder ein, denn es geht jetzt ja wieder los. Ne? Es fühlt sich bei mir zumindest noch gar nicht so an. Muchel, wie ist es bei dir? Bist du schon komplett drin, dass es jetzt bald losgehen kann oder bist du noch irgendwie so im Winterschlaf?
Nee, ich habe schon wieder richtig Bock. Also das Einzige, was mich richtig annervt, ist natürlich, dass man jetzt wieder nicht ins Stadion gehen kann und dass irgendwie diese Geisterspiele, also wenn du jetzt die erste Bundesliga am Wochenende, habe ich tatsächlich jetzt mal verfolgt, dadurch, dass keine zweite Bundesliga war. Und wenn du dann so diese Geisterspiele siehst, irgendwie Bayern am Freitagabend gegen Gladbach, irgendwie so ein geiles Spiel und dann irgendwie keine Fans im Stadion, das nervt schon wieder so, ne?
Ja.
Aber ja, ich habe auf jeden Fall Bock, ich bin heiß und kann losgehen.
Ja, ist gut. Und es geht ja auch direkt dann am Freitag los. Und ich würde mal sagen, das ist eigentlich so ein sichere 3 Punkte müssen das eigentlich sein, ne? Oder was sagst du? Was sind da so, wie sind da so deine Gefühle? Wir können ja vielleicht nochmal ganz kurz, wie ist denn unsere Form? Wir haben jetzt erstmal 3-1 gegen Karlsruhe im Testspiel gewonnen. Mhm. Muchel, wie waren da die Tore? Wie war das Spiel so? Hast du was gehört?
Es wurde nirgendwo übertragen, aber ich habe zumindest irgendwie immer den Live-Ticker gelesen und das Armblatt, irgendwie der Hendrik war vom Armblatt, war ja irgendwie vor Ort und ich habe ab und zu mit ihm mal hin und her geschrieben und war wohl ein ganz guter Auftritt gegen Karlsruhe. Wir haben 3-1 gewonnen, 2 Elfmeter-Tore, das erste durch Glatzel, das zweite durch Ken Zombie und das dritte Tor hat Robin Meissner gemacht.
Freut mich.
Also vielleicht ist mit dem zu rechnen jetzt in der Rückrunde. Es war auf jeden Fall im Trainingslager eine super Stimmung. Kam auf jeden Fall so als Feedback, hatte Hendrik auch geschrieben, dass die Mannschaft irgendwie viel Spaß hatte. Das hat man ja auch auf den Social-Media-Kanälen mitbekommen, ne? Irgendwie beim Paddle-Tennis oder bei sonstigen Sachen. Das war irgendwie eine ganz gute Chemie im Team ist und das lässt einfach hoffen und da bekommst du natürlich automatisch gleich Bock irgendwie auf das Spiel jetzt gegen Dresden. Ne?
Ja, voll. Also das habe ich auch gesehen. Die Stimmung wirklich mega gut. Da haben das Paddle-Tennis-Turnier, glaube ich, Vuskovic und wir hatten das noch mit ihm zusammen gespielt, gewonnen gegen Bolt und Mutzel im Finale.
Genau.
Also da haben die 22-20 gewonnen, ganz knapp. Auch schön zu sehen, muss man sagen, dass da die Führungsetage
Johansson
die Ehre gibt und auch, ja, Vuskovic und Johansson und auch mitspielt und das ganze Team mal zugeguckt. Also das finde ich auch ist sehr gut. Und Hochseematrose87 hat bei Instagram gefragt, wie fällt eure Bewertung bezüglich des Potenzials unserer Mannschaft aus? Und das geht ja so ein bisschen jetzt einher. Muchel, was würdest du sagen jetzt so für die angebrochene Rückrunde, für die Frühjahr-Sommerrunde? Was würdest du sagen, vielleicht in 1, 2, 3 Sätzen, hast du ein gutes Gefühl, hast du kein gutes Gefühl? Wie ist das Potenzial? Kann man überhaupt mit den Spielern aufsteigen, die wir haben?
Definitiv. Also Klar, wir haben einen extrem jungen Kader, aber ich finde trotzdem, dass wir im Moment dieses Fünkchen, was uns vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt hat, dass wir richtig geiles Team sind, dass alle zusammenhalten, dass uns selbst so eine Sachen wie Ali Du jetzt irgendwie nicht auseinanderbrechen lassen. Also zumindest habe ich das Gefühl, ne? Also so sehr da irgendwie in der Presse irgendwie das Thema mit Jatta aufkommen, mit Ali Du oder jetzt eben wieder mit dem Vorstand, dass Wettstein irgendwie vorher rausgeht aus seinem Vertrag. All diese Sachen, habe ich irgendwie das Gefühl, werfen uns gerade überhaupt nicht aus der Bahn und es herrscht trotzdem irgendwie so eine Ruhe im Verein. Und das ist für mich irgendwie anders als in den letzten Jahren. Und dementsprechend glaube ich, dass das dieses Mal so dieses Fünkchen sein könnte, was uns ja am Ende dazu befähigt, aufzusteigen. Und spielerisch, ich bin, muss ich ja nicht jedes Mal wieder erwähnen, aber ich mag den Fußball, den wir spielen. Ich
Ja.
finde, dass Tim Walter irgendwie ein Typ ist, der irgendwie doch gut zu unserem Verein passt, der die Sprache der Spieler spricht. Und ich bin da irgendwie ja, echt positiv gestimmt. Und ich glaube, wenn wir jetzt einen guten Start haben in die Rückrunde, dann halte ich es mal so, wie uns hier Christian 17 geschrieben hat mit seiner wilden These, wir holen so viele Siege in der Rückrunde wie unentschieden in der Hinrunde. Das
Ja, wow.
wären 9 Siege, das wären 2 Siege mehr als in der Hinrunde. Also, ja, why not?
Sehr geil. 9 Unentschiedene. Okay, krass. Ja, also das kann ich nur unterschreiben, besonders diese Teamgeschichte. Wir hatten es ja schon mal vor 2 Folgen, glaube ich, gesagt, dass das Trainingslager wirklich ein Plus sein kann bei uns, dass wir es durchführen konnten, trotz Corona oder durchgeführt haben. Und man hat ja gesehen, welche Mannschaften in den letzten Jahren aufgestiegen sind. Ne? Also mit Bielefeld dann jahrelang zusammengespielt, gute Stimmung oder Bochum oder hast du nicht gesehen, das waren ja alles keine Übermannschaften. Und dass unsere Jungs Fußball spielen können, denke ich, haben sie jetzt bewiesen. Und dass sie Potenzial haben, auf jeden Fall, weil sie jung sind und gut sind. Also jetzt finde ich auch, kommt es auf den Mannschaftsaspekt an und da sind wir auf dem guten Wege. Also
Also,
Dresden.
aber nichtsdestotrotz, ne, also wenn du dir die zweite Liga anschaust, also jetzt so nach dem 18. Spieltag, es ist halt auch noch unheimlich eng. Ne? Also vom ersten Platz von den Zecken bis hin zum 9. Platz sind irgendwie 9 Punkte. Und irgendwie von unserem dritten Platz mit 30 Punkten bis zum 9. Platz, es sind 3 Punkte Unterschied. Da sind die Torverhältnisse, die mal unterschiedlich sind. So, da haben wir halt, sind wir relativ gut dabei mit irgendwie einer Differenz von 13. So, aber ansonsten ist das unheimlich eng. Deswegen, also man kann sich hier gar nicht groß irgendwelche Ausrutsche erlauben, sondern da muss schon Gas gegeben werden. Und da muss so ein Spiel wie jetzt gegen Dresden am Freitag, da müssen die ersten 3 Punkte her. Also,
Ja, was ist dein Tipp? Sag mal schnell, was ist dein Tipp?
ja, also Tabelle, wenn du auf die Tabelle schaust, dann würde ich schon sagen, dass wir ganz klar irgendwie gewinnen müssen, ne?
Ja.
Dresden ist zu Hause, irgendwie, ja, irgendwie haben sie, glaube ich, mehr Punkte geholt als auswärts, ja, definitiv. Also sind zu Hause auf jeden Fall deutlich stärker. Wir sind auswärts nicht ganz so stark.
Also,
Ja, ich.
lange Rede, kurzer Sinn.
Äh,
1-0.
nee, es werden 1-2, also, na klar,
2-1 für
auswärts,
uns.
2-1 für uns, genau.
Ja, ich muss sagen, dem kann ich mich tatsächlich anschließen. Finde ich, also hätte ich auch tatsächlich getippt. Und Dresden liegt uns ja eigentlich nicht. Und es ist aber ganz spannend zu sehen, wie die eigentlich so aktuell drauf sind. Ne? Also, ich meine, es ist so eine kleine Blackbox. Und deswegen haben wir uns im Vorfeld mal so drum bemüht, auch mal ein paar Statements aus Dresden zu bekommen. Und Muchel, dir ist es tatsächlich gelungen, von einem Dresdner Podcast eine Einschätzung zu bekommen über Dresden, über das Team, wie es denn aktuell dasteht. Ich glaube, das ist ein bisschen auch analytisch, aber wir probieren das mal. Ich habe selber noch nicht gehört. Ich bin höchst gespannt, was der zu erzählen hat. Ich würde mal sagen, wir können es einfach mal abspielen, oder?
Ja, und auch das wieder ist natürlich durch unseren Discord-Channel gekommen, dass wir da einfach mal gefragt haben, hat da jemand Kontakte? Und da hat uns einfach Krishan, der ja auch selbst einen Podcast macht, er hat uns geschrieben, ja, er kennt da jemanden und hat uns dann den Hashtag SGD1953-Podcast aus Dresden den Kontakt irgendwie zugeschickt und der hat uns eine 3-minütige Sprachnachricht
geschickt. Oha,
und über die Spielweise von Dynamo Dresden und ich spiele sie einfach mal ab.
Na gut, gucken wir mal. Wenn es so langweilig ist, brechen wir.
Hier ist Nick. Ich bin vom Hashtag SGD1953 Podcast. Ja, und erstmal danke, dass ihr auf mich zugekommen seid mit euren Fragen. Ich hoffe, ich kann etwas Licht ins Dunkle bringen für den Podcast. Ihr habt mich gefragt nach der typischen Spielweise von Dynamo. Und ja, was dürft ihr erwarten vom Spiel am Freitag? Ich würde erstmal festhalten, dass Dynamo unter Schmidt, unser Trainer Alexander Schmidt, ganz, ganz klar ein Pressing-Team ist. Mit ganz, ganz klaren, festgelegten Prinzipien. Das heißt, unser Fokus liegt auf jeden Fall auf 3 Spielphasen, nämlich der Defensive und den beiden Umschaltphasen, jeweils in die Offensive und die Defensive. Und dann wollen wir vor allem durch kluges Anlaufen, durch meist hohes Anlaufen mit sehr, sehr, sehr hoher Intensität und Robustheit versuchen, zum Erfolg zu kommen. Meist agieren wir dabei so in einer Rautenformation oder einem 4-3-3, nachdem man es bezeichnen möchte. Und wollen dann eben nach Ballgewinn schnell umschalten, über viele direkte Tiefenläufe Torgefahr kreieren und so am Ende hoffentlich das Spiel für uns gestalten. Dagegen sind wir auf jeden Fall nicht so gefährlich, wenn wir den Ball haben. Manchmal haben wir da zwar ganz coole Matchpläne gegen bestimmte Gegner, sind da relativ flexibel in unserer Anlage. Aber dadurch, dass der Fokus generell, der strategisch-taktische Fokus, nicht auf dieser Spielphase liegt, haben wir da häufig Probleme gehabt in der Hinrunde und auch jetzt noch. Ja, einerseits fehlt manchmal die Idee, andererseits ist die Umsetzung mangelhaft. Da gibt es immer mal verschiedene Probleme. Aber genau deswegen passt eigentlich der HSV, passt ihr eigentlich als Gegner ziemlich gut zu uns. Weil ihr, zumindest vermute ich das, von dem Tim Walter-Team, den Ball haben wollt. Für uns heißt es also, dass wir versuchen müssen, einen guten Pressingplan zu haben und den auch gut umzusetzen. Das hat im Hinspiel ja in der ersten Hälfte nicht so gut geklappt, wenn ihr euch erinnert hattet, dass ihr da eigentlich schon 2, 3, 4-0 führen können. Das gilt es aus unserer Sicht zu verhindern. Jetzt, wir brauchen sofort von Minute 1 an einen sinnvollen Defensivplan. Und wenn wir das schaffen, dann rechnen wir uns aus, dass wir vielleicht doch irgendwie euch auf unser eigenes individuelles Niveau runterziehen können und damit dann am Ende das Spiel für uns gestalten können. Was ihr braucht, ist, glaube ich, ein sicheres Ballbesitzspiel zum einen. Ich meine, im Aufbau erwartet man das ja von einem Tim Walter-Team. Aber ich glaube, es wird auch entscheiden, dass vor allem im letzten Drittel kreativ agiert wird. Da habe ich gehört, dass ihr da ein paar Probleme habt. Aber gut, vielleicht kann ich da falsch liegen. So viel habe ich von euch, wie gesagt, nicht gesehen. Was auch entscheidend wird für euch, meines Erachtens nach, ist ein gutes Gegenpressing, um unsere Konter abzusichern. Denn, wie gesagt, da suchen wir unsere Chancen. Das ist unsere primäre Gefahrenquelle. Und wenn ihr das verhindern wollt, braucht ihr in dieser Spielphase Aufmerksamkeit und Fokus. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es wird. Ich wünsche uns allen beiden Seiten ein faires und spannendes Spiel. Hoffe aber natürlich insgeheim schon, dass die 3 Punkte in Dresden bleiben. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Bis zum Freitag.
Ja, 3 Minuten Frontalunterricht von Dresden. Eigentlich ja ganz, ganz spannend, ne?
Ja.
Also
ja.
War wie die so eine kleine Rede zur Nation, die er gemacht hat. War herrlich. und letztendlich ist natürlich das, was man so ein bisschen, ich sag mal so, schon kennt, ne? Also die irgendwie so robust, dreckig, wollen den Ball nicht haben und setzen auf schnelle Konter, so irgendwie.
Ja, könnte aber gefährlich werden, ne? Weil ich glaube, das ist wirklich so ein Problem, wo wir ein Problem haben, das ist halt, dass wenn Dresden mit dem Umschaltspiel und den schnellen Kontern kommt, dass wir durch unser Spiel natürlich mit den sehr weit hochgezogenen Außenverteidigern, das natürlich immer wieder bei uns so zuletzt immer Probleme oder gerade zum Anfang der Saison Probleme bereitet hat. Das haben wir ja jetzt mittlerweile echt ganz gut in den Griff bekommen. So,
Eigentlich musst du es so machen, auch mal so wirklich ganz Arschloch, sagen hier, nee, ey, pass auf Dresden, nimm doch den Ball. Also wir stellen jetzt mal hinten rein, irgendwie mach doch jetzt mal das Spiel, weil das können die ja anscheinend ja gar nicht.
Und aber dann, das wird Walter nicht machen.
Das ist nicht natürlich nicht, aber das, eigentlich musst du es mal machen. Aber das ist natürlich, dann weiß keiner, was er machen soll, wenn man auf einmal nicht den Ball hat und alles schwierig, so ist jetzt wieder eingespielt. Deswegen auch alles okay, aber da wäre ich mal echt gespannt, was die dann, was, weil da würden ja gar nichts hinkriegen. Dann hast du einen Unentschieden zumindest schon mal sicher.
Also auf jeden Fall eine gute analytische hier Zusammenfassung von Nick, von dem Hashtag SGD1953 Podcast. Also wir werden ihn bei Instagram auch mal verlinken. Könnt ihr gerne mal raufschauen und eine HSV-Raute da lassen. Also am besten hat mir natürlich gefallen, dass sie die Rautenformation spielen.
Das ist schon mal das 1-0 für uns direkt.
Das auch definitiv safe.
Also falls ihr noch jemanden kennt für einen Köln-Experte oder dann auch ein Pauli-Experte, hoffentlich seid ihr nicht zu eng mit den Pauli-Experten befreundet. Das kann ja keine richtige Freundschaft sein dann, ne? Also kann aber, nein. könnt ihr uns natürlich auch mal gerne schreiben, weil dann können wir das in der nächsten Folge auch mal aufnehmen. Und gerade auch so, was ich interessant finde, ist mal so, was sind denn da die Player to watch, ne? Welche sind denn die guten Spieler? Also ich kenne jetzt zum Beispiel wirklich, also ich, keine Ahnung, ich könnte nicht mal 3 Spieler aus Dresden nennen, aus der ersten Elf, die da spielen. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man da vorm Spiel ist und sagt so, ah hier, pass mal auf, der und der, die sind ganz gut und da kann man sich die im Spiel auch mal anschauen und irgendwie dann vor allen Dingen auch mal so fachsimpeln vom Fernseher, wenn man mit seinen Freunden guckt, so, ah hier, die Nummer 9, bla bla bla, ist aber super gut, achte mal drauf und dann kriegt man mal so, als ob man wirklich für Ahnung von Fußball hätte. Also, das sind, also wenn ihr da irgendwas kennt für die nächsten, geht mir immer gerne her damit. Ja, das war Dresden und jetzt haben wir natürlich auch noch ein paar Transfergerüchte und News. Wie du eben schon gesagt hast, in der Discord-Gruppe wird hoch hergeschrieben. Es war ja auch in der Presse, dass eventuell Jamra den Verein verlässt Richtung Bochum. Jamra spielt bei uns Linksverteidiger. Muheim spielt auch noch Linksverteidiger. Leibold spielt auch noch Linksverteidiger, ist aber wahrscheinlich die ganze Saison noch verletzt. Also ja, ist ein bisschen die Frage, wenn Jamra nicht mehr da ist, dann haben wir eigentlich nur noch den neuen Muheim. Was sagst du dazu,
Moritz? Also in aktuellen Situationen, finde ich, darf man Jamra nicht ziehen lassen. Also mir gefällt er eigentlich auch ganz gut. Mir hat er auch, ich mag, dass er irgendwie dieses schnelle Reinziehen irgendwie von außen in die Mitte rein. Und ich meine, er ist ja auch nicht ungefährlich. Ne? Ich glaube, er hat die Saison, hat er nicht sogar auch schon geknipst?
Nee. Kann gut sein.
Nee.
Ach, mit Torlagen auf jeden Fall
gegeben. Eine Torvorlage hat er gemacht, ja, genau. Ja. Aber ansonsten, er hat irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele von Beginn an gemacht und war auch zweimal irgendwie verletzt. Also ist schon ein konstanter Spieler bei uns. Ne? Also den jetzt einfach so abzugeben mit Wagnermann, der irgendwie noch im Aufbau ist und noch gar nicht wieder Spielpraxis hat. Leibold, der wahrscheinlich noch bis zum Ende der Saison ausfällt. Also ja, halt.
Genau, Wagnermann wäre ja natürlich auch eigentlich ein Rechtsverteidiger, obwohl Jamra ja eigentlich auch laut Transfermarkt und normalerweise Rechtsverteidiger ist. Aber der wäre ja auch noch einer, der zurückkommen würde. Aber so weit ist er jetzt ja noch nicht. Ne? Also der ist ja immer noch so im Aufbau.
Und hat jetzt im Trainingslager hat er individuell noch trainiert. So, dem fehlt natürlich auch die komplette Spielpraxis. So, ne? Also
genau, dann hat man also ernsthaft für außen, hast du ja eigentlich, also Haier, der eigentlich eine 6 ist, aber spielt außen, Haier, Wagnermann. Und dann Muheim, Jamra, Punkt. So, Leibold kannst du erstmal vernachlässigen, weil noch verletzt. Mhm. Also, wenn Wagnermann fit ist, dann könnte man eventuell mal drüber nachdenken, dass man Jamra abgibt, weil dann hätte man ja Wagnermann als Ersatz, falls Haier oder Muheim sich verletzen. Wenn sich beide verletzen, dann wird es eng oder gesperrt sind. Aber das wäre noch gerade so machbar. Aber allerdings auch ein Drahtseilakt. Aber da könnte nämlich eventuell eine taktische Raffinesse entgegenkommen, also was den Wechsel vielleicht beflügeln könnte. Und zwar fragt Niklas 1887 auf Insta auch, umstellen auf Dreier-Fünfer-Kette. Er schreibt, ich wäre dagegen. Aber das würde natürlich bedeuten, dass wir mit 3 Innenverteidiger spielen würden und eventuell die Außenverteidiger nicht mehr so wichtig sind, beziehungsweise du da auch mal als Außenverteidiger, also du hast ja ne, 3 Verteidiger, hast du quasi ja ein Mittelfeldspieler mehr, dass du da auf links außen dann einen Mittelfeldspieler hinstellst. Also dann könnte man ja mit, wenn zum Beispiel Jonas David jetzt irgendwie wieder zurückkommt, dann mit denen, mit Vuskovic, David und
Schonlau
als Dreikette spielen und dann brauchst du gar nicht mehr so viele Außenverteidiger. Mhm. Aber das ist natürlich alles sehr risikoreich und nicht eingespielt und ich habe immer noch, muss ich sagen, dieses Trauma von der deutschen Nationalelf da immer mit dieser Dreierkette und so. Da hatte ich immer ein Kackgefühl. Ich dachte immer, Jungs, spielt doch einfach 4-5-1 oder irgendwie 4-4-2 oder irgendwas, aber hört auf mit dieser Dreierkette. Nur Scheiße.
Aber also Tim Walter hat es jetzt im Spiel gegen den KSC tatsächlich auch ausprobiert. Also sie haben auch die Dreierkette ausprobiert. Also so ganz von der Hand zu weisen ist es nicht. Jetzt hast du natürlich noch einen in der zweiten Reihe bei der U21 mit Bent Andresen, der auch Außenverteidiger ist. Der jetzt auch als 18-Jähriger mit im Trainingslager in Spanien war, von dem man hört, dass er ein ziemliches Talent ist. Ich kann das schlecht beurteilen, ich habe ihn noch nie spielen sehen. So, und vielleicht wissen da Tim Walter und die anderen Verantwortlichen mehr und sagen, ey, der Junge ist so weit, auf den bauen wir total, da können wir jetzt auch so einen Jamre abgeben. Das weiß ich natürlich nicht, aber zumindest ist das auch hier ein Player to watch irgendwie aus der zweiten, der jetzt
Dreierkette könnte natürlich auch ganz interessant sein, wenn du mal taktisch dich umstellen möchtest und nicht nur Schema F spielst. Und dann kannst du nämlich Haier vielleicht auch in die Innenverteidigung ziehen. Ne? Also der spielt Außenverteidiger, aber ist ja eigentlich Sechser. Und man muss sagen, als Sechser kannst du ja wahrscheinlich auch irgendwie in der Mitte spielen. Und dann hast du nämlich Haier, Vuskovic, Schonlau und musst nicht irgendwie groß auswechseln, sondern wechselst dann halt einfach, weiß ich nicht, irgendwie deinen anderen Außenverteidiger. Muheim wird ausgewechselt gegen Offensiven und dann schmeißen die drei hinten in den Laden und dann können wir aus dem 1-1 noch ein 2-1 machen oder irgendwie sowas. Oder wir rühren noch mehr Beton ein und wechseln Rechtsverteidiger ein oder so. Also ich glaube, das kann auch in die taktische Richtung gehen, dass man ein bisschen variabler ist, um dann auch nochmal mehr reagieren zu können. Es muss ja nicht immer nur von Anfang an dann die Dreierkette sein. Das kann ja auch mal sein, dass man in der Halbzeit reagieren muss auf den Gegner oder wie auch immer. Also das finde ich ja grundsätzlich gut, sag ich mal so, dass man taktisch flexibler ist. Ob man jetzt komplett auf die Dreierkette setzen muss, I don't know.
Ich glaube, die Dreierkette kommt da eher so ein bisschen her, dass natürlich jetzt mit Jonas David jemand zurück ist, auf den wir lange gewartet haben und dass man irgendwie nicht so richtig weiß, wie man ihn jetzt unterbekommt, ne? Weil natürlich Schonlau und Vuskovic ziemlich eingespieltes Team sind. Auf der anderen Seite kann Jonas David natürlich auch im defensiven Mittelfeld spielen. Und aber auch da sind wir ja eigentlich nicht schlecht besetzt. Also es wird auf jeden Fall spannend, wie Walter da rotiert, wer da spielen wird. Ich glaube, aktuell sind Schonlau und Vuskovic gesetzt.
Solange da wir diese Luxus, dass alle gut sind und jetzt ein guter zurückkommt, der so gut ist, aber die anderen sind noch besser und deswegen kann er nicht spielen, dann ist ja alles okay. Das wird sich wahrscheinlich noch schnell genug ändern oder drehen zur Rückrunde. Ja, dann haben wir noch die vereinsinternen Themen, würde ich mal sagen. Mhm. Und zwar würden wir mal anfangen, haben wir als Wüstenfeld, Dr. Wüstenfeld heißt er, glaube ich, ne, ist neuer Vorstand neben Jonas Bold für den Bereich Finanzen, soweit ich weiß. Und zwar leitet er das Ganze kommissarisch für ein Jahr pro bono. Und pro bono heißt, dass er auf Gehalt verzichtet, weil der gute Mann ein Unternehmen leitet, was aus dem Pharmasektor kommt und jetzt durch Corona sehr gut gefahren ist und darauf einfach edlerweise verzichtet. Man muss sagen, das sind ja auch schon nicht unerhebliche Summen in der zweiten Liga. Das ist schon mal ein feiner Zug. Was sagen wir dazu, Murre?
Ja, natürlich hat die Abfindung jetzt von Frank Wettstein auch ein bisschen was gekostet. Also ist das schon mal nicht verkehrt, dass der Thomas Wüstenfeld da auf sein Gehalt verzichtet. Das tut dem Verein, glaube ich, ganz gut. Ja, ansonsten.
Abfindung bei Wettstein? War das nicht so einvernehmlich und irgendwie?
Nö, der Vertrag wurde mit, ich glaube, 200.000 hat das gekostet. Wurde der Vertrag aufgelöst. Also ja, so ein bisschen was nimmt er ja auch noch mit.
Ja, ist okay. Ne? Soll nicht verhungern, der Gute.
und ansonsten, wer ist Thomas Wüstenfeld? Also ich kenne ihn nicht. Er kommt so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. großer HSV-Fan, wie er selbst sagt. Irgendwie aber man muss schon sagen, dass da natürlich auch, es haben auch einige irgendwie geschrieben, dass das schon ein ganz spannender Lebenslauf ist, den er da beim HSV jetzt hingelegt hat. Also Vorher kannte ihn keiner. Dann hat er im Oktober hat er irgendwie Anteile gekauft und von Kühne gekauft. Dann ist er irgendwie Ende Oktober ist er Aufsichtsratmitglied geworden. Dann im Dezember Aufsichtsratschef und jetzt im Januar irgendwie als kommissarischer Vorstand für Finanzen in den Vorstand eingezogen. All das ist schon auf jeden Fall eine steile Karriere, die man da hingelegt hat. Und irgendwie alles ist gestartet mit den gekauften Anteilen, die er von Kühne gekauft hat.
Du meinst, es riecht ein wenig wie ein Bernd Hoffmann damals, wie er sich über den e.V. zurück an die Macht gewurschtelt hat.
Das will ich ihm gar nicht unterstellen, um Gottes Willen. Aber es ist natürlich schon
schnell.
So. Es ist schon, ist auf jeden Fall dafür, dass ihn vorher irgendwie keiner kannte. Ja, ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz fixer Weg. Und wenn man überlegt, dass vorher irgendwie Aussichtsrat mit oder Leute, die sich auf den Aussichtsrat beworben hatten, irgendwie nicht angenommen worden sind, die man schon irgendwie kannte, die irgendwie auch schon irgendwie eine HSV-Historie haben, dann ist das natürlich schon irgendwie ein ganz fixer Weg, den der Wüstefeld da eingeschlagen hat. Aber irgendwie bisher nichts Schlechtes gehört. Er ist ja auch gleich ins Trainingslager geflogen und hat sich da einmal blicken lassen. Man hat ihn da an der Seite von Jonas Bolt gesehen. Also ich habe bis jetzt nichts Negatives gehört und wenn er also, gute Arbeit macht, irgendwie, glaube ich, hat keiner was dagegen.
Warum nicht? Das, was ich gehört habe, ist, dass wohl Jonas Bolt mit ihm, ich sage jetzt mal, d'accord ist. Ne? Also es ist nicht so, okay, jetzt hat sich da irgendwie eine Gegenposition zu Jonas Bolt sozusagen in den Vorstand etabliert über irgendwelche Hintertüren und jetzt kommt irgendwie der Machtkampf oder keine Ahnung was so. Das muss ich sagen, toi toi toi, zum Glück nicht. Also die können wohl gut miteinander und ich muss sagen, da ich Jonas Bolt vertraue und ihn gut finde, setze ich da jetzt erstmal einen Haken hinter. Das heißt, er hat wohl nichts gegen ihn und deswegen finde ich das soweit jetzt erstmal gut, weil ich bin immer dafür, einer muss den Hut aufhaben, einer muss das lenken, das ist Jonas Bolt und je besser und auch eigentlich je schneller und je effizienter er das lenken kann mit Leuten, die er hinter sich hat, desto besser für den Verein und es müssen nicht irgendwelche Kompromisslösungen her, sondern man kann mal so ein bisschen, ich sage es mal, ja, durchgreifen sozusagen und das ist ja irgendwie das, was wir auch brauchen, dass wir jetzt alle zusammen einen Weg gehen und das wäre für mich wirklich das Schlimmste, dass wir einen da oben hätten, der links rumgehen will, aber ich sage jetzt mal, in dem Fall Jonas Bolt will rechts rumgehen, dann gehen wir in die Mitte und Mitte ist scheiße, also deswegen glaube ich schon, also was heißt glaube ich, ich habe jetzt erstmal keine Bauchschmerzen, aber natürlich guckt man sich den schnellen Aufstieg besonders gut an, aber dass er HSV-Fan ist und also klingt ja so, wie du auch sagst, alles ganz gut. Da können wir wohl erstmal einen Haken hintermachen.
Also aber ist aber trotzdem was wir im Auge behalten werden.
Absolut, also, absolut.
Man muss ja auch nochmal sehen, dass Frank Wettstein, ich weiß gar nicht, wie lange er beim HSV war, aber ziemlich lange. Er hat sehr viele Trainer überlebt. Er hat sehr viele auch Vorstände im Aufsichtsrat, ist viel gewechselt worden im Vorstand. Und eine Position ist immer geblieben und das war Frank Wettstein. Und über so viele Jahre, über so viel auch Gelder, die geflossen sind und, weiß ich natürlich nicht oder kann, glaube ich, keiner von uns sagen, was der jetzt beim Verein hinterlassen hat. Ne? Und wenn du dann jetzt so einen hast wie Dr. Thomas Wüstefeld, wo mir jetzt in erster Linie erstmal nicht bekannt ist, dass er irgendwie das Finanzgenie ist, sondern für mich erstmal als Außenstehender jemand aus dem Pharmabereich irgendwie da steht, der irgendwie natürlich auch ein Unternehmen hat, was er leitet mit irgendwie knapp 10.000 Angestellten weltweit. Da frage ich mich, wie der so einen Job irgendwie mit unter einen Hut bekommt. Und ich glaube, dass natürlich jetzt auch in der Corona-Pandemie und wo uns viele Einnahmen fehlen und, dieses Thema Finanzen wichtiger denn je ist.
Ja, also, ich glaube allerdings, muss ich dazu sagen, dass Frank Wettstein das jetzt auch nicht komplett alleine gemacht hat. Der hat da im Hintergrund auch sehr, sehr gute Männer. Ich glaube, Erik Huber ist da genau. Der Finanzdirektor sozusagen, der direkt da drunter kommt, ein sehr fähiger. Und der hat ja auch schon mit seinem Team sozusagen alles im Griff und da geht jetzt der Kopf. Aber teilweise, ich sage jetzt mal, weiß die zweite Ebene ja auch noch mehr als in Anführungsstrichen die erste Ebene operativ so. Als Vorstand musst du ja auch dann einen Konzern denken können. entscheiden können und sagen können, okay, lass mal eher in die Richtung gehen oder in die Richtung gehen, bisschen strategisch und durchgriffen und ein gewisses Standing haben und irgendwie eloquent sein und so, das verkaufen können und so, eine Vision. Und dahinter, wenn du dann ein gutes Team hast, das ist eigentlich fast noch viel wichtiger, als wenn jetzt auch noch zusätzlich mit Frank Wettstein, ich sage jetzt mal, Erik Huber und zwei oder drei andere weggegangen sind, weil dann hättest du wirklich ein kleines Loch und so. Aber trotzdem, gebe ich dir recht, Muchel, muss man drauf gucken, das ist schon eine sportliche Doppelbelastung, die er da hat. Man könnte meinen, durch das gute Geschäft wird die Arbeit nicht weniger werden in der Pharmabranche und die wollen expandieren, hast du nicht gesehen, aber auch da wird er seine Leute haben, da wird sich schon was dabei gedacht haben. Und ja, wir schauen mal, wie es da weiterläuft. Und dann hat die Bild-Zeitung aber noch geschrieben, es gibt auch noch ganz kurz zum Ende einen neuen Anteilseigner, der Anteile wahrscheinlich dann wohl von Kühne abkaufen möchte. Weißt du darüber was Bescheid?
Ja, natürlich auch nur das, was in der Presse steht, ne? Also da gibt es so einen Finanzexperten, der irgendwie, ja, keine Ahnung, wie er sich schimpft, irgendwie, ja, wie heißt er? Detlef Dinsel oder Detlef Diesel oder so?
Nenn ihn Detlef.
Nennen wir ihn Detlef. Detlef Dinsel, Detlef Dinsel, genau. Ist Finanzfachmann und hat auch schon mal ein Investment gemacht bei Augsburg, meine ich, war das. Mhm. Und hat sich da auch im Aussichtsrat mit eingebracht. Und der scheint in Kontakt, also wenn man der Presse glauben darf, in Kontakt mit Jansen zu sein und ist wohl interessiert daran, irgendwie beim HSV mit einzusteigen, was ja eigentlich nicht geht, weil wir die 24,9% Regelung haben, die wir nur an Anteilen verkaufen können. Über alles Weitere müssten die Mitglieder des EVs entscheiden. Und dafür bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit, was schon recht viel ist. Die gab es zuletzt bei der Ausgliederung, wo man die Leute in Bussen zur Ausgliederung gekarrt hat. Dementsprechend kommt eigentlich nur in Frage, dass der Dinsel Teile von Kühne abkaufen könnte, von seinen, ich weiß gar nicht, wie viel hält er noch, irgendwie knapp 15%. Ja, wie finde ich das? Also mir ist jetzt Detlef Dinsel mit dem HSV irgendwie noch nie irgendwie über den Weg gelaufen. Ich habe eben kurz mal gegoogelt, auch da findet man jetzt nichts. Ist natürlich so eine Sache, dass das ist ja eigentlich das, was man eigentlich nicht will, ne? Dass irgendwelche Leute den HSV als Investment sehen und jetzt in den HSV investieren, um damit mehr Geld zu machen und das irgendwie als gewinnbringende Sache dann nachher seine Anteile weiter zu verkaufen. Das nimmt einem natürlich so ein bisschen diesen Romantikfaktor vom Fußball, von dem Verein. Man muss ja sagen, klar haben wir auch jetzt schon Anteile verkauft, aber mit so einem Kühne, also mal hier dahingestellt, was er für ein Typ ist. Ich glaube zumindest, bin ich mir auch sicher, dass er HSV-Fan ist und irgendwie auch für den HSV irgendwie sein Herz lässt so. Jemand, der einfach viel Geld hat und auch die anderen Anteile, die wir verkauft haben, haben immer irgendwo den HSV-Bezug. Das ist jetzt bei diesem Detlef Dinsel, sehe ich den halt überhaupt nicht, sondern bei dem sehe ich einfach wirklich nur ein Investment mit dem Ziel, die Sachen gewinnbringt, danach wieder zu verkaufen.
Wenn er das denn überhaupt von Kühne abkauft, ne? Man weiß ja nicht, klar. Es gibt ja noch andere Anteilseigner, also who knows. Ja klar, also super geil finde ich es nicht, aber am Ende des Tages hat es ja eigentlich keinen Effekt auf den HSV und auf das Tagesgeschäft, ne? Also hat jetzt, der wird wahrscheinlich nicht so viele Anteile kaufen können, selbst wenn, dann soll er es machen, aber er hat kein Mitspracherecht.
Naja, ich meine, bei Augsburg hast du nachher auch mit dem Aussichtsrat, du weißt nicht, was da noch kommt oder was da für Deals mit Jansen im Hintergrund geschmiedet werden, wenn das denn alles so stimmt. Ich meine, Jansen war ja auch jemand, der den Wüstefeld irgendwie mit reingebracht hat, der dann auch sofort im Aussichtsrat saß und also ja, vielleicht ist das auch eine Blaupause, wo jetzt andere sagen, Mensch, irgendwie in den Vorstand beim HSV komme ich, wenn ich irgendwie ein paar Anteile kaufe, kurz mal in den Aussichtsrat einsteige und dann finde ich da meinen Weg irgendwie in den Vorstand, so wie Hoffmann zuletzt oder jetzt auch Wüstefeld. Also es ist auf jeden Fall spannend, was da passiert. Also wie du schon richtig sagst, es ändert nichts daran, dass wir so und so viele Anteile verkauft haben.
Ja. Wir werden sehen. Also ist ja auch letztendlich erstmal nur eine Bildmeldung gewesen. Und wir genau. alle wissen, was Bildmeldungen wert sind. Von daher haben wir es mal erwähnt. Wir haben mal einen Blick drauf geworfen, haben die Sache mal durchleuchtet. Und wenn das ein bisschen konkreter wird, dann werden wir da auch noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Aber das kann auch genauso gut morgen wieder vorbei sein. Also ja, wir schauen mal.
Apropos, was sagt dir Capital Bra oder was bringst du mit Capital Bra diese Woche in Verbindung? Mir fällt's gerade ein, ey.
Ja, und zwar Thorsten Fink, ne? Der hat bei einem österreichischen Verein, ist er neuer Trainer geworden und da gibt es ja immer so Vorstellungsvideos. Wir haben ja irgendwie, als wir Sonny Kittel vorgestellt haben, so einen weißen Kittel, Sonny Kittel und so Flachwitz gemacht so. Und der österreichische Verein hat mal richtig einen rausgehauen und hat so ein...
Österreich war das nicht, oder? Das ist so ein in Lettland, in Riga.
Lettland?
Ja.
Ach so, okay. Ja, okay, noch willenloser. haben die dann irgendwie so eine fette G-Klasse mit der Musik von Capital Bra hinterlegt und dann ist da Thorsten Fink wie der größte Babbo ausgestiegen und hat sich da ins Stadion gestellt und dann ist die Kamera 360 Grad einmal um ihn rumgefahren, als wäre er der neue Hero. Und ja, also irgendwie, weiß nicht, schon ein Spektakel, finde ich, muss ich sagen.
Also ich habe es echt zweimal angeschaut, ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwie, gleich kommt hier, weiß ich nicht, keine Ahnung, da versteckt die Kamera oder sonst was. Oder,
Ja, ne? Irgendwie so, als wenn so Joko und Klaas irgendwie mal ein Video machen dürfen. Aber vom Singer nicht schlecht. Also ich meine, das hat sein Marketing-Zweck auf jeden Fall erfüllt. Jetzt kennt irgendwie jeder den Verein und jeder weiß, dass Thorsten Fink da arbeitet, dass Thorsten Fink das mitgemacht hat. Also wenn er ein richtig cooler Typ ist, dann steht er drüber. Und wenn er irgendwie so ein stranger Typ ist, kann man sagen, okay, ein bisschen peinlich von ihm irgendwie. aber wenn er irgendwie ein cooler Typ ist, stell dir vor, du bist wirklich irgendwie so, der ist der coolste Typ, so machst du das. Und dann alle denken so, okay, scheißegal. Und man denkt so, okay, fuck it. Und dann hast du aber erstmal schon Respekt von den Spielern in der Kabine. Also vorausgesetzt, die in Lettland kennen dann Capital Bra. So, aber in Deutschland wäre es natürlich so krass witzig, wenn erstmal so ein Trainer kommt und dann auch noch irgendwie so ein nice character Dude ist. Dann hättest du erstmal direkt schon so ein Intro. Aber Hut ab vor der Marketingabteilung, die jetzt auf jeden Fall geschafft, da ordentlich Wirbel drum zu machen. Also da kann man nur sagen, Mission erfüllt. Wie das Image denn jetzt ist und ob das positiv, negativ ist, das ist ja immer immer Geschmackssache, aber auf jeden Fall haben sie erstmal, ja, es war spektakulär. Ja. Also kann man auf YouTube bestimmt nochmal nachgucken.
Bestimmt, ja.
Das ist gar kein Problem. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es eigentlich soweit für heute. Hat wieder Bock gebracht. Am Freitag geht's los gegen Dresden. Ja. Und nächste Woche natürlich, Montag, kommt auch eine Podcast-Folge, Spiel nach Dresden, vor dem Pokalspiel gegen Köln, was am Dienstag ist. Und natürlich auch vor dem großen Derby gegen St. Pauli. Und da dürfen ja wohl nun doch wieder Zuschauer rein. Ob es 1.000 werden oder noch mehr, das wird noch verhandelt.
Also ich glaube, 1.000 war jetzt mit 2G+ und der Verein ist wohl dran, da jetzt irgendwie nochmal mit der Stadt zu sprechen. Und da, wenn sie ein passendes Hygienekonzept vorlegen, sind wahrscheinlich sogar mehr Fans erlaubt. Also ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Genauso wie in Köln bin ich auch gespannt. Also sollten da Zuschauer erlaubt sein und ich irgendwie eine Karte bekommen, dann werde ich auf jeden Fall nach Köln fahren.
Ja, das ist geil. Ich habe schon gesagt, ich bin dann vielleicht auch dabei. Ich muss mal gucken. Ich habe noch Corona, deswegen nehme ich es hier auch remote auf gerade. Aber mir geht es alles soweit gut. Aber mal gucken, ob ich bis dahin wieder die Seuche losgeworden bin.
Ja.
Wir werden sehen.
Was machst du in der Zeit jetzt? Viel Serien gucken?
Ja, du hast mir ja die Wespe empfohlen, so eine Serie auf Sky, ne?
Ja,
ein Dartspieler.
Ja, ich fand sie ziemlich lustig. Also kann ich so
eine deutsche Serie, die im Ruhrpott spielt, hast du gesagt. Ne? Das finde ich ja ganz geil.
Also finde ich auch. Ist auf jeden Fall, sind glaube ich nur 10 Folgen. Ist super schnell zu schauen, sind auch nicht so lang. Ist leichte Kost, ein paar gute Lacher dabei. Und also ich glaube, es zeigt genau das, was man sich irgendwie immer vorstellt, wenn man über den Dartsport in Deutschland irgendwie nachdenkt. Es ist halt nicht so wie in den Staaten, sag ich schon, in England, wo richtig Party gemacht wird, sondern das kommt ja jetzt gerade alles in Deutschland, sondern das ist wirklich so, ja, wie
das.
Das ist Arbeit. So wie im Ruhrpott gedartet wird, irgendwie eine Frikadelle irgendwie unter so einer Glaskugel
Geil.
Und ja. Und die Regierung arbeitet im Sonnenstudio und also ja. es passt schon, ist geil.
Das ist gut, das letzte Mal, als ich so einen Teller mit Frikadellen und Wiener Würstchen und Senf und Ketchup bekommen habe, das waren, als wir nach dem HSV im Windschirm waren.
Es war aber gut lecker.
Ja, also, es ist super lecker, aber da muss ich gerade gar nicht denken, dass wir da auch, daher ja auch so eine Dartscheibe so.
Wo der Frikadellenteller ja dekoriert war, nicht mit irgendwelchem Grünzeug, sondern mit Würstchen.
Der Teller, aber wenn sie da kein Foto gemacht haben, das war ein Kunstwerk, wirklich.
Also wirklich, wirklich wow. Stark.
In einer verrauchten Kneipe.
Aber ich bin jetzt auch total im Dartfieber. Mein Nachbar hat so eine geile Steel-Dart-Scheibe und da habe ich jetzt die letzten Abende, haben wir abends immer gedartet und das schockt echt. Und man kommt da richtig gut rein. Ne? Also wenn man da so ein bisschen dran ist.
Das ist wahrscheinlich so, Dart ist wahrscheinlich so auch Anfang Januar wie die ganzen Fitnesscenter, absolute Hochkonjunktur, ne? Aller total. Nach der WM, der Dartscheibenumsatz verdoppelt und verdreifacht sich und alle wollen und dann ab Februar wieder.
Ja, aber also ich finde es
hält noch an.
Es hält noch an und ein paar Getränke, es wird ja nicht besser unbedingt das Werfen, aber so irgendwie mit dem Doppel nachher aus dicht zu machen und so, also es ist schon, mittlerweile fliegen die Pfeile auch dahin, wo man sie hinhaben möchte. Das ist gut. Das schockt schon. Also,
ich werde auch mal wieder einsteigen in das Dart-Business. War auch zwischendurch immer relativ viel gespielt. Jetzt auch mal wieder aufnehmen. Alles gut. Sauber, Muchel. Ja, dann würde ich sagen, wir holen erstmal 3 Punkte und dann sprechen wir uns in Ruhe nächste Woche mit Kai und Bones dann auch mal wieder. Treffen uns vor Ort, wenn dann alles auskuriert ist, hoffentlich. Und dann besprechen wir, wie wir Europa erklimmen.
Dir gute Besserung, Gato. Und
jo, danke.
Nur der HSV.
Ciao, ciao.